NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. September 1908. Der Geburtstag des Geigers David Oistrach.
Glücklicherweise oder leider, ich kann nicht ohne Musik leben.
David Oistrach.
Ich habe immer sehr viel gearbeitet. Ich war nicht ein Tag ohne Musik.
Geiger, Dirigent, Lehrer. Eine Jahrhundertfigur.
Er war wirklich der Inbegriff dessen, was man sich hinter einem russischen Geiger vorstellte. Wenn Oistrach auf die Bühne kam, hatten sie das Gefühl absoluter Verlässlichkeit, also einer großartig väterlichen Figur, deren Souveränität so beeindruckend war, dass sie nie zweifelten, das wird ein großer Abend.
So der Musikkritiker Harald Eggebrecht. Zur Welt kommt Oistrach am 30. September 1908, heute vor 110 Jahren.
Odessa.
Die Schwarzmeerhafenstadt, Geburtsort vieler bekannter Musiker.
Josef Hofmann, Emil Gilels, Nathan Milstein.
Als Kind bereits bekommt David Oistrach ersten Unterricht. Später studiert er am Konservatorium. Sein Lehrer ist
Piotr Solomonowitsch Stoljarski.
Stoljarski war ein, wie allseits bekundet wird, sehr guter, kollegialer Lehrer. Also nicht einer, der drakonisch oder so etwas machte, sondern der die Talente tatsächlich zu sich selbst kommen ließ. Und dadurch hat Oistrach eine so profunde Ausbildung, aber auch eine, die nicht von Knechtschaft was erzählt. Das war ein Lehrer, der aber nicht ein Wunderkind produziert hat, sondern einen heranwachsenden Geiger, so würde ich das mal nennen. David Oistrach ist eigentlich das Musterbeispiel für eine große Begabung, die aber nicht als Wunderkind reüssiert.
Ich habe meinen individuellen Weg gehabt und ich musste eigenen Weg finden. Und ich habe gesucht, mein Weg war nicht so gerade.
Oistrach gewinnt mehrere Wettbewerbe in der Sowjetunion. ...1937 fährt David Oistrach in den Westen. Sein Ziel?
Brüssel.
Auftritt beim Eugène-Isaïe-Wettbewerb. Doch Oistrach fühlt sich schlecht.
Mir wurden buchstäblich die Knie weich. Unterwegs wurde mir so übel, ich litt dermaßen an Atemnot, dass ich überlegte, gleich abzusagen.
Doch am 2. April 1937 schreibt Oistrach:
Ich habe den ersten Preis erhalten. Mir scheint alles wie ein Traum. Ich fürchte das Erwachen.
Seitdem war Brüssel zum Beispiel für die gesamte russische Geigerelite bis heute ist das so eine Art Verpflichtung. Weil Oistrach das gewonnen hat, müssen wir das auch gewinnen. Und es hat ja dann auch bis zu Vadim Repin immer wieder ein großer russischer Geiger das gewonnen, unter anderem auch Leonid Kogan. Brüssel ist eben wirklich damals die entscheidende Schaltstelle gewesen, dieser Wettbewerb. Der hatte ihn natürlich so berühmt gemacht. Nun kam der Krieg, er konnte also nicht ausreisen. Und erst nach dem Krieg wurde er dann zu dem Botschafter der sowjetischen, nicht Violinschule nur, sondern der sowjetischen Musik.
Ich kann nicht sprechen von meiner Schule, weil ich gehöre zu einer großen Schule, russisch-sowjetische. Ja, und diese sowjetische Schule hat übernommen diese große Tradition von alter russischer Schule.
Ungewöhnlich große Hände und Finger ermöglichen Oistrach eine entspannte Technik.
Das Unverwechselbare ist die Rundheit, die vollkommene Rundheit des Tons. Es gibt kaum einen so in sich voluminös und zugleich strukturierten Ton wie dem von Oistrach.
Ich
Er ist rund, er ist mächtig, aber er ist nie im falschen Sinne laut, sondern es ist Volumen. So wie er aussah, war ein bisschen auch der Ton. Freundlich, ein mächtiger Mann, er war ja durchaus korpulent, er hat auch was davon gehalten. Er hat mal gesagt, wenn ich nicht den Bauch quasi spüre beim Geigen, dann ist was nicht in Ordnung. Also er hielt auch zu seiner Körperlichkeit, die auch natürlich Kraft ausstrahlte und Wärme. Wenn er auf die Bühne kam, fühlte man sich sicher, gut aufgehoben. Nicht ein Star, sondern jemand, der sagte, ich freue mich, dass Sie alle da sind und wenn Sie erlauben, spiele ich Ihnen was vor.
Auch wenn Oistrach ab den frühen 1950er Jahren regelmäßig in den Westen reisen darf, er leidet unter dem diktatorischen System in der Sowjetunion.
Ich weiß noch zu gut, wie jedermann in Moskau Nacht für Nacht befürchten musste, verhaftet zu werden. Jede Nacht habe ich das Schlimmste erwartet. Und für diesen Fall, der mir unausweichlich schien, warmes Unterzeug und etwas zu essen bereitgestellt.
Der Musikkritiker Harald Eggebrecht.
Wenn man denkt, was das für ein Musiker war, der für die Sowjetunion ja existenziell wichtig war, trotzdem hat man ihn nur in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung untergebracht. Er musste alle seine Honorare nicht nur teilen, sondern natürlich hat er davon nur einen kleinen Teil bekommen. Gleichzeitig hat man ihn ausgequetscht wie eine Zitrone. Er musste ununterbrochen spielen. Er klagt darin in vielen Briefen, dass er so gut wie gar nicht zur Ruhe kommt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir durchgemacht haben. Jede Nacht zu lauschen und zu warten, ob sie an der Tür pochen, ob ein Auto vor der Haustüre anhält. Seither weiß ich, dass ich kein Kämpfer bin.
Insofern ist es noch viel unglaublicher, dass er auf der Bühne genau das Gegenteil, die Großzügigkeit und die Weite, das Volumen, die Wärme produzieren konnte, obwohl er so eigentlich unter engen Verhältnissen arbeiten musste und auch gelitten hat.
Oistrach verhält sich zeitlebens still. Er liebt Katzen und das Schachspiel, er kann sich für Fußball begeistern und fürs Fotografieren. Eine gewisse Bescheidenheit zeichnet ihn auch als Musiker aus. Trotz seiner großen Erfolge als Solist bleibt er ein leidenschaftlicher Kammermusiker.
Ich habe begonnen mein Leben in Kunst als Kammermusiker, weil ich war so erzogen. Von meinen Kinderjahren, mein Professor, mein Lehrer hat mich zum Meister erzogen für Kammermusik. Ich habe so viel gespielt, Kammermusik, wenn ich war noch 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre alt. Ich bin zu Solist gekommen später.
Er hat ja ein Trio gebildet mit dem Lev Oborin, dem Pianisten, und Sjatoslav Knuschewitzki, dem Cellisten, ein sehr gutes Trio. Er hat später dann auch mit anderen musiziert im Streichtrio. Also das waren immer große Erfahrungen. Auch da bezeichnend für ihn seine Treue zu den Musikern, mit denen er zusammen gespielt hat. Mit denen blieb er auch im Großen und Ganzen zusammen. Also er war nicht einer, der von einem zum anderen hupfte.
Einer seiner Partner ist ein weltberühmter Pianist.
Sviatoslav Richter.
Der Pianist schwärmt.
Von allen Geigern, die ich gehört habe, ist er für mich der Größte. Ein Klang von kaum vorstellbarer Schönheit und eine Kraft ganz ohne Druck.
Auch in der Kammermusik ist David Oistrachs Repertoire breit gefächert und reicht vom Barock bis zur neuen Musik. Mit Lev Oborin nimmt er alle Beethoven-Sonaten auf.
Frühlingssonate.
Wenn Sie je wissen wollen, was Beethoven sich gedacht hat, hören Sie den unendlich gelassenen Fluss, wie diese Sonate beginnt, diesen vollkommen klaren, selbstverständlichen Duktus der Melodieführung. Das ist einzigartig. Da wirken die anderen alle angestrengt, bemüht oder sonst was. Nur bei Oistrakh hat es diese Selbstverständlichkeit, diese Natürlichkeit. Und das ist etwas, was für sein ganzes Spiel gilt. Natürlich ist einem klar, dass so jemand dann nicht unbedingt der erste Paganini-Spieler ist, also ein nervöser Hochseilartist. Das ist nicht sein Charakter, sondern seine Charakteristik sind die großen, ausdrucksvollen, vielschichtigen und vielgestaltigen Musiken. Deswegen, da er sich ja auch immer absolut für die neue Musik interessiert hat, das heißt mit den großen russischen Komponisten wie Prokofjew und Schostakowitsch auch zusammengearbeitet hat und die für ihn geschrieben haben, für die er das Vorbild war. Wenn man für Geige schrieb, dann schrieb man quasi in Russland oder in der Sowjetunion für David Oistrakh.
David Oistrakh arbeitet vermehrt auch als Dirigent und unterrichtet viele Jahre am renommierten Konservatorium von Moskau.
Es ist wirklich nicht nur Vergnügen, aber ein großes Interesse, arbeiten mit diesen jungen Leuten.
Schon im ersten Jahr des Schülerseins bei Oistrakh, da haben wir den Weg sehr schnell zueinander gefunden, weil er mir geholfen hat, der zu sein, der ich bin.
Sein vielleicht prominentester Schüler heißt
Gidon Kremer.
Ich hatte sicher sehr viel Respekt für Oistrakh, auch schon damals als Jüngling. Und trotzdem, wenn ich so eine Haltung eingenommen habe damals, es war auch, um mich selber zu schützen wahrscheinlich, um mir nichts aufzwingen zu lassen. Ich habe nur später erkannt, was für ein großes Glück es war, neben so einem Meister 8 Jahre zu verbringen. Und ich habe nur später erkannt, wie viel ich eigentlich von ihm doch übernommen habe. Am Ernst des Musikmachens, am Können auch.
Er hat auch einen Sohn, den er unterrichtet hat. Der Sohn ist ein komplett anderer Geiger. Übrigens vollkommen fälschlicherweise unterschätzt worden. Igor Oistrakh ist ein großartiger, ganz eigenständiger Geiger, ganz anderer Zuschnitt. Das ist ein virtuoses Talent. Und das hat man ihm dann vorgeworfen und gesagt, ja, du bist nicht wie dein Vater. Was für eine lächerliche Form der Kritik. Daran zeigt sich David Oistrakhs Lehrerpotenz, dass er einen Sohn hatte, den er zu einem komplett anderen Geiger aus hat bilden können, weil der ein ganz anderer Charakter ist.
Am 24. Oktober 1974 stirbt David Oistrakh in Amsterdam mit 67 Jahren. Wovon er als Kind träumte, hat er später eingelöst.
Wenn ich auf meiner ersten Geige spielte, stellte ich mir genussvoll vor, ein Straßenmusikant zu sein. Mir schien, dass es kein größeres Glück geben könne, als mit der Geige durch die Höfe zu ziehen.
Aus den erträumten Höfen wurden für David Oistrakh die bedeutendsten Konzertsäle der Welt.
Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an David Oistrakh, der am 30. September 1908 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.